von Rostock.
Also ich sag mal gut. Prost erstmal. Ja. Und,
ich ja, auch.
Danke für auf die Gelegenheit.
Treffen, auf ein schönes Interview und ein schönes Konzert, Mara.
Gut.
Wer von euch kennt denn Pyrogenesis?
Er ist der richtige große Fan, die beiden.
Also, mein Bruder hat mir damals einiges eingetrichtert.
Achso.
Nee, Pyrogenesis, das war, weiß nicht, ich kannte halt zwar immer nur Twin Eye Blood und Sweet Exploited Nothings.
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Weil das ist ja nicht, das war ja nicht deine Jugend, oder? Oder schmeichle ich dir jetzt?
Also, ich bin gerade 30 geworden. Also in Berlin wurde dann noch...
ist ja 21 Jahre, ja.
Ja, mein Bruder ist 6 Jahre älter und ich habe bei ihm so alles mitgenommen im Endeffekt. Und, ja, das kam dann irgendwie so auf. Und das wäre im Endeffekt auch an sich meine zweite Frage. Was bedeutet Twin Eye Blood?
Twin Eye Blood ist nur eine Zusammensetzung aus drei Worten.
Ja, weil ich habe gesucht und dachte mir, was wollt ihr mir damit sagen? Und habe keine sinnvolle Übersetzung gefunden. Und gut, aber...
Also, die Zusammensetzung der Worte ist nicht rein zufällig gewählt, sondern Twin, Zwilling, Ale ist ja ein Bier, aber ein dickeres Bier und Blood, Blut, also damit soll Verbundenheit ausgedrückt werden.
Ah, okay. Weil da war ich immer so ein bisschen planlos hinterher. An sich die erste Frage, hast du Lust, dich nochmal kurz vorzustellen? Oder euch auch, wie du es magst.
Inwiefern? Station-ID oder?
Ja, was du machst, was Pyrogenesis macht und was dein Job bei Pyrogenesis ist.
Ich bin der Flo von Pyrogenesis und uns gibt es seit 1991. Ich spiele Gitarre und singe.
Okay, gut. Und dann muss ich diese Frage noch stellen, die hat mir eine Kollegin aufgedrückt. Wo kommt der Name Pyrogenesis her?
Im altgriechischen Pyro, also Pyro und daraus wurde Pyro, das ist das Feuer und Genesis ist die Schöpfung, also die Entstehung des Feuers.
Okay, weil da wo ich arbeite in Rostock, gibt es nämlich einen Haufen Leute, die mit einem Bakterium arbeiten, das Pyogenes mit Nachnamen heißt. Und wenn ich mit dem Pulli am Institut rumlaufe...
Was ist das?
Das ist ein Hautbakterium, also Streptococcus pyogenes.
Ja.
Das ist so ein Ding, wo du Septum, also hier Sepsis von kriegen kannst und sowas. Und Pyogenes heißt in dem Kontext halt eiterbildend. Und das, wenn ich da am Institut rumlaufe, dann fragen mich die Leute halt so, ey, ja, bist du bei uns aus der Arbeitsgruppe? Und ich so, nein, Mann, das hat... das geht. Es gibt auch was anderes als Arbeit, aber ist halt ganz geil. Und deswegen eine Kollegin, die da arbeitet, meinte, das müsste ich unbedingt nachfragen. Ja, ich finde das auch ganz geil, dass du jetzt gerade auch Zeit hast, weil ich hätte noch ein paar Fragen bezüglich der...
Wie heißt mal, das? Pyogenes?
Streptococcus pyogenes.
Das also ich, nicht Pyogen...
Nee, Pyogenes. Aber ich kann dir das auch noch schreiben.
Ja, okay. Pyogenes.
Ich habe noch ein paar Fragen bezüglich der alten
Pyrogenesis. Es ist, Entschuldigung, kennst du das alte Logo?
Ja.
Also dieses Splatter. So, ja. Und wir haben uns ja gegründet in der Rockfabrik in Ludwigsburg bei Stuttgart. Mhm. Und da waren auch andere Bands dabei. Die Rockfabrik in Ludwigsburg ist ein Laden, der alle Facetten des Metals und Hardrock abgedeckt hat.
Ja.
Und alle Tage waren besetzt zu der Zeit, als dann Death and Black Metal aufkam. Und dann haben die wollten aber trotzdem den Hörern dieser Musik ihre eigene Zeit widmen. Also
ja.
Und weil aber schon alle Tage besetzt waren, haben die sonntags vor dem Hardrock-Abend,
okay,
der um 21 Uhr begann, von 15 bis 21 Uhr Death and Black Metal,
okay,
gespielt. Und alle, die da hinkamen, waren alle so zwischen 17 und 23. Also war ja eine ganz, ganz junge Szene. Also nicht nur die Szene an sich, sondern auch die Leute, die dieser Szene angehörten. Und ganz viele Bands, die man teilweise auch heute noch kennt, haben sich dort gegründet. Atrocity, ist ja vielleicht ein Begriff, Crematory. Blood ist so eine Grindcore-Band aus Speyer, die gibt es jetzt wieder, wir. Und der Schlagzeuger von Atrocity, der hat irgendwann mal gesagt, ja, ey, warte mal, euer Logo, ne? Und dann, wenn du hier mal guckst, das P ist groß, ja. Das EN war groß, genau. Und das S war groß. Dann und jetzt fehlt dir nur noch
das, ja, I. Das habe ich mir aber letztens auch noch gedacht. Da, wenn du willst, liest da schon so ein bisschen Penis raus. Ja.
Der Empfänger bestimmt die Botschaft.
Ja. Ja. Ich habe vorhin noch so eine kurze Recherche bei Wikipedia durchgeführt. Eure ersten Sachen wurden auf mexikanischen und kolumbischen Labels veröffentlicht. Wie kam es denn dazu?
Also die Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, 91. wir haben ein Demo gemacht und Tape Trading war da das Facebook für diese Musik.
Okay.
Also man hat sich gegenseitig Briefe geschrieben. Und wie ist man an die Kontakte gekommen von den Tape Tradern auf der ganzen Welt? Wenn mir jemand einen Brief geschrieben hat, oder wenn ich jemandem einen Brief geschrieben habe, dann habe ich da 10 Flyer von uns reingepackt und die verschickt, und jemand anderes hat dann von mir 10 Flyer bekommen und jeweils einen davon in die Briefe, die er verschickt hat, plus 10 von seinen.
Ah, okay.
Und so ging das quasi um die Welt.
Also ein Fächersystem quasi.
Genau. Ja. Und dann haben wir, also mit den richtigen Schlagworten, kaufen die Leute dann halt, die sich für den Underground interessieren, und die Szene war ja damals nichts anderes als Underground, ne?
Ja.
Die haben dann sich Demos bestellt aus der ganzen Welt bei uns, und wir haben das verschickt, und so kamen die Demos dann auch irgendwie nach Südamerika und also Mittelamerika und Mexiko, und dann hat uns irgendwann einer angeschrieben, hat gesagt, ja, hier, ich würde 1007 Inches machen.
Okay.
Und 200 kriegt ihr, die anderen 800 behalte ich zum Verkauf.
Mhm. War die
also das
Produktion?
Das war alles nichts mit Vertrag oder so, ne? Ja. Sondern also man hat die Leute noch nicht mal gesehen oder am Telefon gehabt.
Das war so mein Gedanke, so wie habt ihr das dann irgendwie hingekriegt mit der Produktion auch oder so? Oder habt ihr einfach das Fertige dahin geschickt?
Genau.
Okay.
Eine DAT-Kassette. Ja, kennt man noch.
Ja, ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also kaum.
Und wie lange ging dieses System mit dem, ich sag mal, Briefe schreiben weltweit?
Ich würde mal sagen, also ich habe das gemacht bis vielleicht 95. Ja. Und Leute, also wir sind im Ostblock auch nicht unbekannt. Und Leute aus Bulgarien haben dann auch immer Briefe geschrieben, die hatten keine Kohle, aber da gab es billig Wodka. Und dann wollten die immer tauschen. Longsleeve, also heute gibt es ja so Longsleeves gar nicht mehr wie früher. Das war einfach, also das, was heute Zipper sind, ja, also Hoodies mit Reißverschluss,
ja.
Das war damals das Longsleeve. Und die Longsleeves wollten sie immer tauschen gegen eine Flasche Wodka. Aber wirklich massenhaft.
Okay. Und habt ihr von dem guten Zeug noch was da? Oder?
Nee, also ich trinke keinen Wodka. Also ich habe natürlich schon mal Wodka getrunken, aber das ist jetzt nicht so mein...
Ja.
Das Getränk, wo ich dann irgendwie in der Woche 5 Flaschen gegen Longsleeves tauschen will. Ne?
Ja.
Das muss ja auch erstmal weghauen, das Zeug.
Ja, cool. Was haben wir noch? Was mir in Berlin im Lido aufgefallen ist, was ich auch ganz geil fand, ihr habt
zu Recht, ich weiß nicht, was kommt, aber das ist dir zu Recht positiv aufgefallen.
Ja, ihr habt ja dann halt ja, die verschiedenen Alben seid ihr durchgegangen. Und ich fand es ganz schön zu sehen, wie bei halt verschiedenen Alben oder verschiedenen Epochen, sage ich mal, wie verschiedene Gäste nach vorne kamen und halt voll abgegangen sind. Und dann, also der eine im BWLer-Hemd und dann der Hardcore-Metal-Typ und sowas. Und du hast richtig gemerkt, dass jeder so seine Phase damit hatte. Und es gibt, bei YouTube gibt es sogar nämlich so Fan-Videos, die so die Evolution von Pyrogenesis beschreiben. Das fand ich ganz cool. Und da bin ich mal gespannt, wo es dann mit euch halt noch hingeht. Aber das ist eine Frage für später. Da wollte ich im Endeffekt nur noch fragen, ihr wart ab 2005, habe ich gesehen, seid ihr nur noch im Ausland aufgetreten. Mhm. Hatte das einen speziellen Grund? Hattet ihr keinen Bock auf Deutschland oder waren die Angebote einfach besser?
Ja, also das ist ja so ein bisschen... wir hatten ja eine 13-jährige Albumpause und irgendwann fand ich das unpassend, ohne neues Album in Deutschland zu spielen. Im Ausland ist es was anderes, also insbesondere in so Schurkenstaaten. Ich weiß nicht, ob ich das im Radio sagen darf, aber...
Bei uns darf man ziemlich
viel sagen. Bei uns darf man fast alles.
Ja, Russland oder sowas, ne? Wo wir halt nicht, wie, also in Deutschland setzen wir uns in den Bus und fahren los, ne? Da kannst du für eine Show mal irgendwie oder übers Wochenende spielen. In Russland bist du halt nicht dreimal im Jahr, ne? Sondern alle drei, vier, fünf, sechs Jahre, je nachdem, wie sich das ergibt. Und da sind die Leute dankbar, wenn du kommst, weil es dort halt nicht das Angebot gibt an Bands, die dort spielen. Und das war nach wie vor aufregend und dafür haben wir uns die Zeit eingeräumt. Ich habe 2002 die Firma Hamburg Records gegründet, wo wir Management machen, Merchandising. Wir haben auch eine Label Division, wo wir die alten Rechte von Pyrogenesis auswerten, digital oder als CD im Vertrieb. Oder auch eine Punkband ZSK, die wir managen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Die kenne ich.
Ja.
Sagt mir nichts.
Und es hat halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen, die mir dann für Pyrogenesis gefehlt hat. Hm.
Ja, das wäre quasi überall zur nächsten Frage. Also, wie kam es halt zu diesem langsamen Zurückfahren der Aktivitäten? Und was habt ihr währenddessen gemacht oder du? Wieso und warum jetzt wieder? Warum gibt es jetzt wieder Pyrogenesis?
Ja, also wie gesagt, ich habe die Firma gegründet, Hamburg Records. Und das hat einfach meine Zeit in Anspruch genommen. Und ich habe aber immer weiterhin Musik gemacht und ich habe ein kleines Studio, wo ich für mich so aufgenommen habe. Und irgendwann habe ich also so ganz verschiedene Musik. Und da war aber auch Musik dabei, wo ich dachte, das ist irgendwie typisch Pyrogenesis. Mhm. Und deckt so, also verschiedene Songs decken so die verschiedenen Epochen der Band ab. Und das als Ganzes, das wäre ein ziemlich, aus meiner Sicht, ein ziemlich starkes Album. Und dann habe ich das einfach gemacht und hab bei Facebook gepostet, dass wir an neuem Material arbeiten und wer ein Label hat, soll sich mal melden und dann ging das irgendwie relativ flink.
Ja. Das war wie das mit den Briefe schreiben.
Ja.
Aber anders.
Mhm. Ja. Ja, ein Post und viele Leute erreichen mich, genau. Einen Brief, einen erreichen. Der es vielleicht noch seinem Kumpel vorliest, man weiß es nicht.
Ja. Dann zu den, ich sag mal, neuen Pyrogenesis. Ich habe damals, ich war ziemlich baff, als ich halt gesehen habe, diese Ankündigung, November to Dismember. Und ich hatte schon fast mein Ticket, aber ich habe das Wochenende nicht geschafft. Das hat mich immer noch so ein bisschen geärgert. Ihr habt gesagt, ihr habt sogar, dort spielen sogar Bands, mit denen ihr damals angefangen habt. Waren da alte Kontakte bei? Ihr habt irgendwie so ein Video online gestellt und da hieß es so, wir spielen dort mit Bands, mit denen wir schon vor 20 Jahren gespielt haben oder so.
Also Punch and Stench zum Beispiel. Das waren Labelmates bei Nuclear Blast. Die haben dort gespielt. S-Fix, der Martin van Doorn ist ja der Sänger von Pestilence gewesen. Das sind so Bands, die damals mit uns viel unterwegs waren oder zur selben Zeit viel unterwegs waren und die Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Und Morgoth.
Das sagt mir gar nichts.
Ja, das ist auch so eine Death-Metal-Band, die in den 90ern so ihre Zeit hatte, als Death-Metal groß wurde. Und das war die einzige nennenswerte, oder im Nachhinein nennenswerte Death-Metal-Band aus Deutschland, würde ich sagen.
Ich weiß nicht. Das hatte ich, kenne ich.
Also, oder vielleicht Atrocity noch so, die waren zur selben Zeit, aber Atrocity haben dann ja auch mit jedem Album was anderes gemacht und waren so ein bisschen undurchschaubar musikalisch. Und Morgoth haben halt immer Death Metal gemacht. Die haben dann auch gespielt. Nee, Quatsch, die haben gar nicht gespielt. Der Sänger Mark Greve, der hat die Band verlassen und ist rausgeflogen zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher und dann haben die nicht gespielt, sowas. Okay. Aber Punch & Stench, mit denen waren wir auf Tour. 94 und haben uns immer gut verstanden und dann ist es natürlich schön, wenn man sich dann da wieder trifft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich finde das klang ganz interessant. Dann hattet ihr diese Reunion-Show dort, sag ich mal. Da waren ja auch noch...
Comeback-Show.
Reunion
war
Comeback.
Ja keine Reunion,
wir haben uns ja nicht aufgelöst. Weil ihr euch nicht aufgelöst habt, okay.
Also Reunion ist so ein... Ach, das ist so modern, das
ja, Bands, das klingt so von wegen, wir müssen nochmal ran und...
Ja, und wir haben uns genau aus dem Grund nicht aufgelöst. Ich meine, weißt du, nach 12 Jahren oder nach 10 Jahren hätten wir auch sagen können, so, okay, das war's, jetzt offiziell beendet. Oder ja, als wir gesagt haben, wir nehmen jetzt keine Konzerte mehr an, hätte man auch sagen können, so, Abschlusstour, ne, nochmal die Hüten voll, große Aufmerksamkeit in Medien oder so. Aber, weißt du, so Bands... Also es gibt Bands, die haben auf der Bühne im Sarg die Band begraben, also das Backdrop runtergeholt und in den Sarg, in den richtigen Sarg gelegt und damit die Band beendet. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wer die Band kennt, von der ich spreche, der weiß gleich, was ich meine. Und dann irgendwie 4 Jahre später zurück, das missfällt mir und es ist unglaubwürdig und... ich wollte das halt nie abschließen und Metal ist eine Musik. Ich meine, wenn du mal in Wacken warst, dann siehst du, dass da sind 6-Jährige, aber auch 60-Jährige. Das spielt keine Rolle und das ist nicht komisch, wenn da ein 60-Jähriger läuft. Oder 6-Jährige, wobei die 6-Jährigen, die werden natürlich mitgenommen, ne? Aber die 60-Jährigen, die gehen aus freien Stücken hin und kaufen ihr Ticket selber. Und das ist nicht komisch oder sagt keiner so, was macht denn der Alte hier? Ne?
Ja.
Sondern das gehört da einfach dazu. Und wer mal angefangen hat, Metal zu hören, der trägt das immer mit sich. Der wird immer die Bands, die er damals gehört hat, geil finden. Und das ist mit allen anderen Musikrichtungen nicht so. Also wo gibt's... Ich meine, guck mal, Lemmy ist 70 geworden, oder?
70 geworden,
knapp. Ist er 70 geworden,
ja, oder war das 70, in der Woche davor? Nee, 70. Am 24. Also 70. und am 28. in die Kiste.
So, 70, ne? Und die Jungs von Maiden, die sind auch 60.
Mhm.
Und Metallica 55. Und ne, Sechsen sind bestimmt auch Anfang, Mitte 60. Also das, und da sagt keiner so, was läuft da für ein Alter rum im Publikum oder was läuft da für ein Alter rum auf der Bühne, weil das ist halt wie die Musiker, so die Fans, ne?
Ja, es ist so eine gewisse...
Von bis.
Ist ja auch eine Lebenseinstellung. Metal ist eine Lebenseinstellung.
Genau. Und das finde ich, das hat mich schon immer fasziniert und deswegen fällt es auch so leicht, zurückzukommen nach 13 Jahren ohne Album und trotzdem irgendwie ein Album in Charts zu haben und ein paar Leute auf dem Konzert zu haben, die das interessiert. Ne? Also,
ja.
Da wollte ich nicht das einfach begraben und dann ein paar Jahre später unter Umständen zurückkommen, sondern lieber offen halten und dann kann dir keiner vorwerfen, aber ihr habt doch damals euch aufgelöst. Habt ihr das gar nicht ernst gemeint? Und dann musst du dich erklären, ja, die Umstände und so.
Es hat sich so viel geändert. Aber es hat sich ja einiges geändert. Also bei dieser Probevariante von It's On Me, die ihr online gestellt habt und sowas, da war ja Tim auch noch dabei. Im Endeffekt war, es geht jetzt nicht um die Originalbesetzung. Das war mir relativ, weil ich kannte euch von CD, wer jetzt wer ist und wer was macht. Keine Ahnung.
Deswegen habe ich mir ja gerade vorgestellt.
Das ist gut so, das ist sehr gut so. Und nur meine Motivation halt, deswegen bin ich damals extra von Rostock nach Bayern gefahren zum Summer Breeze mit Mercy und meinen Brüdern. weil wir wollten nochmal die alten Pyrogenesis so ein bisschen sehen. Und dann plötzlich gibt es da so ein neues Album und neue Leute, neue Stimmen. Das war so, glaube ich, so das Einzige, wo ich mir dachte, so jetzt fehlt eine Stimme irgendwie. Wollte ich fragen, was ist da passiert im Endeffekt? Wie kam es dazu?
Also wir haben diese eine Comeback-Show mit Tim gemacht, um der alten Zeiten willen, aber unterm Strich hat das nicht gepasst.
Ja.
Da waren die Vorstellungen unterschiedlich. Der Tim hat ja bei Liquido auch gespielt, die ja so einen Hit hatten mit Narcotic. Mhm. Und dadurch, also wie soll ich das sagen? Wir sind keine Bravo-Band und wir haben auch kein meistgespieltes Video auf MTV innerhalb eines Jahres, sondern wir sind wir, und ob da jetzt 2000 Leute kommen oder 20, solange die Spaß haben, die da sind, haben wir auch Spaß. Also ich für meinen Teil bin finanziell unabhängig, mache das hier nicht um Geld zu verdienen, ich mache das, ja, um mich selbst zu verwirklichen. Und das ist, also weißt du, wenn dann andere Vorstellungen bei einzelnen Leuten vorherrschen, die mit der Band und der Zugkraft der Band nicht zu vereinbaren sind oder auch mit dem, was wir darstellen wollen. Also nicht, dass das der Fall gewesen ist, aber so Mariah Carey und so, die wollen dann ein weißes Sofa und die um die Blume und sowas, ne? Und das finde ich unangemessen und uncool. Ich für meinen Teil. Ja. Und das. Da gibt es dann einfach Sachen, die passen, und es gibt Sachen, die passen nicht.
Also ihr habt quasi danach einfach gemerkt, okay, war schön, nochmal zusammenzukommen, aber im Endeffekt bringt es das halt nicht. Und wie hast du deine neuen Leute gefunden? Oder wie habt ihr euch gefunden? Oder?
Also der Malte ist ja schon seit, der Bassist seit
2004.
2004? Mhm. Ja, ich hätte gesagt 2003, aber okay.
Das sind Wikipedia-Informationen, genau. Das darf man natürlich auch nicht, ja, zu genau nehmen.
Also der ist schon 12 Jahre dabei und der Schlagzeuger ist neu. Das ist ein Kumpel von uns, und Gis Butt, der Gitarrist.
Ist das sein richtiger Name?
Gis Butt? Mhm. Abkürzung.
Okay.
Graham Butt.
Butt finde ich ja schon. Das, ich dachte nur die Kombination.
Ja, also Butt ist... im Amerikanischen wird das fürs Gesäß benutzt, mhm, im Englischen, und er ist Engländer, im Englischen nicht. Da, ja. Das ist ein altes Wort, das irgendwie im Amerikanischen einfach einen Bedeutungswandel,
ja, ja,
erfahren hat. Also, ja, wenn ich sage, das ist Dufte, mhm, oder das ist stark, ja, dann ist das nicht
Knorke
stark, sondern, also da ist keine Kraft dahinter, sondern mir gefällt es, und so ist es dort auch. Hat er mir erklärt zumindest, ich weiß nicht, vielleicht hat er...
vielleicht hat man das vielleicht doch allgemein. Vielleicht
heißt er Graham Arsch. Aber den kenne ich seit 15 Jahren und... bin mit ihm befreundet, und als das klar war, dass Tim nicht von Dauer dabei ist, habe ich ihn angerufen, gefragt, ob er Bock hat, und er hatte Bock.
Cool. Wie waren eure ersten Konzerte zusammen? Also war das Summer Breeze das erste?
Mhm.
Genau, weil da hatte ich Eindruck, es hapert noch so ein bisschen an der Absprache.
Halt. Ja, also so ein paar, erste Show.
Ja. Ja, und dann kam der blöde Sturm halt noch dazwischen.
Ja.
Das war echt,
ich habe das gar nicht gemerkt. Auf den Video-Walls rechts und links vor den Boxen zum Publikum hin, wo sonst die Leute, die Musiker gezeigt werden, ne?
Ja.
Da wurde Schrift eingeblendet, bitte verlasst das Gelände, Sturmwarnung.
Mhm.
Und dann sind die Leute nach und nach abgedampft, und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, das ist vielleicht nicht die allerbeste Show, die wir je gespielt haben, aber so schlecht ist es jetzt auch. Und dann irgendwann kam bei Lifeless, der zweiten Single vom Album, der Stage Manager auf die Bühne, und ich dachte, warum kommt der jetzt in dem Augenblick, wo Gis anfängt zum Gitarrensolo anzusetzen? Ich dachte, wow, seine Haare wehen so, ist ja wie ein Videoclip, das sieht geil aus. Aber das war dann die erste Sturmböe und dann haben die in dem Augenblick auch Strom ausgemacht auf der Bühne und Durchsage vom Band, bitte verlasst das Gelände, ruhig, geht auf den Campingplatz, geht in eure Autos. Und ich habe dann, also wir mussten selber auch die Bühne verlassen, obwohl es ja wirklich fürchterlich geschüttet hat. Mhm. Und von einer Bühne, von der Bühne nebenan ist so ein 2 Meter mal 1 Meter Alublech vom Dach. Ich weiß nicht, wo genau das war, aber das ist so runtergeflattert auf ein Auto drauf. Also da hat man schon gemerkt, so eine Bühne, so eine Open-Air-Bühne ist ja, nennt man fliegende Bauten. Und das ist nicht sicher, ne? Wenn da irgendwie so ein Teil wegfliegt. Ich meine, unten ist auch nicht sicher, ne? Stell dir vor, ich wäre da gestanden, wo das Auto war.
Ja, weil, also wir haben das halt gesehen, wie sich hinter der Bühne, wie einfach alles immer dunkler wird und riesige Wolken aufziehen und das war schon irgendwie klar. Ja. Okay, dann habt ihr ja letztes Jahr ein neues Album rausgebracht. Ist das jetzt A Century in the Curse oder Course?
Also Course ist, das ist die Redewendung, aber Curse, Fluch, das ist ein, wie sagt man denn? Ja, in Anlehnung daran.
Mhm. Okay, warum?
Also, denn das Album handelt ja vom Wandel der Gesellschaft im 19. Jahrhundert und nicht alles war gut.
Genau. Warum ein Konzeptalbum? Hattet ihr vorher schon so Gedanken?
Oder? Ja, also ich interessiere mich für Geschichte, insbesondere europäische Geschichte, insbesondere fürs 19. Jahrhundert. Und das fand ich naheliegend, da weiß ich viel drüber, da habe ich was zu erzählen. Ich bin zum Beispiel riesen Bathory-Fan. Und Bathory haben mit Hammerheart ja so den Pagan-Metal losgetreten. Mit dem Wikinger, mit dem Inhalt des Wikingertums. Und ich erinnere mich, wie ich mit Kopfhörer auf meinem Bett saß, in meinem Kinderzimmer, die Platte gehört habe und die Texte gelesen habe und dann halt für dieses in diesem Album versunken bin. Also so, ich bin eingetaucht in diese Welt. Daran hab ich mich immer wieder erinnert, wie brillant das gemacht war. Vielleicht gar nicht so absichtlich, also dass die Leute darin versinken, aber so dieses Konzept, ein Konzept zu haben, das fand ich spannend und da war es für mich naheliegend, mit dem Interesse dem ja, zu folgen oder was Ähnliches zu machen, nur halt natürlich mit einem anderen Thema.
Also es ging so ein bisschen darum, dass man wirklich als Hörer in der Geschichte so ein bisschen versinken kann und das ist halt...
Ja.
Okay. Ich habe irgendwann mal was gehört, eine Single, die hieß All We Had Was Hope.
Ja, also keine Single, ist ein Lied, ja.
Die war aber nicht auf dem Album drauf, oder gab es
die? Die ist ein Bonustrack, ich weiß jetzt gar nicht, ob auf Vinyl, Digipack oder iTunes. Das ist ein Bonustrack.
Das hat mir, ich habe angefangen noch ein bisschen zu suchen und irgendwie hat mir ein Freund geschrieben, so, ey, kennst du das Lied schon? Und ich so, nö, das ist irgendwie vielleicht neu oder so. Genau, dann gab es eure erste Single-Auskopplung, Steam, Paves Its Way, wo ich noch so das Gefühl hatte, geil, das ist irgendwie so relativ typisch, also dieser Kontrast einfach zwischen dem härteren Teil und dann dein Gesang, das war so nicht unbedingt exakt typisch, aber von der Machart war es irgendwie typisch Pearl Genesis. Und es war
auch 13 Jahre vergangen.
Und es war halt auch von der Härte noch so irgendwie so ein Anschluss. Dann kam Lifeless, was schon deutlich ruhiger, ein bisschen langsamer war. Aber es hatte in den Strophen einen, finde ich, total geilen Gesang halt. Dieses also ich finde es total, also muss ich ganz ehrlich sagen, also der Chorus dachte ich mir, ja, ist cool, aber was ihr da aus den Strophen gemacht habt und vor allem, dass das, wo ich es bisher gehört habe, live auch so rüberkam, das fand ich halt wichtig. Bei den weiteren Liedern habe ich den Eindruck, die sind oft sehr hook-fixiert. Also du hast den Chorus, der geht sofort ins Ohr, aber der Rest geht manchmal so, also war bei mir zumindest so, der Rest geht manchmal so ein bisschen unter. Du hast viel zu erzählen.
Und bei allen? Also ich finde zum Beispiel This Won't Last Forever, ist, glaube ich, das dritte Lied auf dem Album. Hat eine riesen Strophe. Also für mich. Hörst du nochmal rein heute Abend?
Ich höre
oder super. Gleich, wenn wir spielen.
Ja, ich höre überall nochmal rein. Und das letzte Lied ist wahnsinnig lang geraten. War das so geplant? Oder habt ihr irgendwann gemerkt,
okay, ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben, ja, und das Lied wurde immer länger. Und dann habe ich gedacht, so, ja, was ist an langen Liedern verkehrt? Muss ja keine Single werden, ne? Und
ja.
Ich wollte es nicht kürzen, nur um des Kürzens willen.
Nee, das natürlich nicht.
Darf ich kurz auf die Toilette?
Natürlich.
Darf ich mich kurz entschuldigen?
Selbstverständlich.
Klar. So.
Ja, wir begrüßen Flo zurück.
Zurück aus der Werbepause.
Genau.
Freies Radio.
Freies Radio. Das ist ganz geil, ist das freie Radio, aber keine Werbung.
Dürfen nur für unsere Sendung. Ja.
Wie gehst du denn da ran? Hast du erst so, ich sag mal, die Musik im Hinterkopf und für sich ist die Lyrik, also die Geschichte, die du erzählst, wichtiger? Oder ist beides? Nee, also ich will keine Stinkermusik abliefern mit guten Texten und aber auch keine gute Musik mit belanglosen Texten, sondern ich mache Musik, also ich spiele ein bisschen auf der Gitarre und dann fallen mir Riffs ein oder ich möchte mal dies oder jenes ausprobieren und dann arbeite ich daran, nehme das auf, ich habe erzählt, ich habe ein kleines Studio, nehme das auf, höre mir das an, verändere noch Sachen, dann irgendwann geht es an den Gesang. Ich habe so ein Notizbuch, da Oldschool, da schreibe ich mir einfach stichwortartig Ideen rein, über die ich singen möchte. Und wenn mir dann was leicht von der Hand geht, dann arbeite ich das aus und versuche das musikalisch mit dem Lied zu verbinden, also die Gesangsmelodie oder eine Gesangsmelodie zu finden, die dem Text gerecht wird und andererseits aber auch dem Lied. Also Grönemeyer, der schreibt seine Texte beispielsweise unabhängig von der Musik und dann drückt er das irgendwie auf die Musik drauf, auch wenn die Silben sich gar nicht so richtig einfügen mögen. Das ist aber auch seine liebenswerte Besonderheit, die ihn mit uns nicht vereint.
Unter anderem.
Ja, neben Kleinigkeiten. Und so schreiben wir Musik. Mhm.
Wie sieht es generell mit den, ich sag mal, Verantwortlichkeiten bei euch aus? Machst du alles? Also beim letzten Album standst du, glaube ich, noch bei Komposition, Lyrics, Produktion. Die anderen, ich meine, sind jetzt natürlich neu, also die meisten sind neu. Wird sich das noch ändern oder bist du einfach der das macht
und naja, die anderen führen eher aus? Ich habe früher schon quasi alles gemacht und andere Bandmitglieder haben auch mal Songs geschrieben, die auch auf dem Album waren. Aber wenn du dir so die Singles anguckst, das habe alles ich gemacht und ich finde das letzte Album ist sehr homogen, auch wenn die Musik sehr teilweise unterschiedlich ist, aber es wirkt wie aus einem Guss. Mhm. Und das gefällt mir an dem Album wirklich gut und das soll auch so beibehalten werden.
Okay, das leitet jetzt ganz schön über. Wie sieht es mit Plänen für die Zukunft aus? Arbeitet ihr an neuen Zeugs?
Ja, also es gibt ein paar Songs, die ich gemacht habe. Aber jetzt konkret von einem Veröffentlichungsdatum zu sprechen.
Aber es geht weiter auf jeden Fall. Also seid ihr zufrieden mit dem, was seit dem Comeback passiert ist?
Ja.
Seid ihr
damit zufrieden? Also ich habe Blut geleckt und habe Spaß daran und mal sehen.
Seid ihr weiterhin offen, was musikalische Ausrichtung angeht oder möchtest du dich auf irgendwas einschließen?
Also ich denke, dass das, was wir jetzt zuletzt gemacht haben, was ja auch facettenreich ist, aber alles innerhalb eines Rahmens, das ist, glaube ich, das, wofür Pyrogenesis steht und weiterhin stehen wird. Also ich meine, wir haben zwei große M's, Melodie und Melancholie, und das ist Pyrogenesis.
Würde es wieder Richtung Konzept gehen, denkst du, oder?
Also das letzte, das klingt so vorwurfsvoll.
Nein, nein, das war nicht so gemeint.
Das letzte Album fand ich sehr gelungen und auch, also wie ich ja schon erwähnt habe, dass dieses Eintauchen in ein Album, ich krieg ja dadurch, dass du bei Facebook auch ratzfatz mit den Leuten direkt verbunden bist, die auch hemmungslos schreiben, also nicht wie früher, dass man da den Aufwand hatte und ne, einen Brief schreibt und dann mal, wenn ich Zeit habe, antworte ich, sondern das geht ja jetzt heute sehr schnell. Kriegt man auch direkt das Feedback und da sind einige dabei, denen das genauso geht wie mir, dass sie dieses aus einem Guss inhaltlich, also textlich inhaltlich und musikalisch, dass sie das anspricht und das bestätigt mich darin, das entsprechend fortzuführen.
Ihr seid auch relativ aktiv in den sozialen Medien, oder? Also ich bin mal über die Facebook-Seite rübergegangen und relativ viele kommentierte Kommentare und sowas. Und ja. Das fand ich ganz interessant. Also ich meine, klar, Facebook und andere soziale Netzwerke gaukeln halt immer so eine enge Bindung vor. Aber überhaupt was zurückzubekommen, finde ich schon ganz cool. Ich habe euch auch ja. in Berlin halt viel rumlaufen sehen vor und nach dem Konzert und mit Leuten reden und ich wusste nur damals nicht, was ich fragen soll, weil, ja, keine Ahnung.
Giz hat mir gestern gesagt, dass er es komisch findet, dass man manchmal eine Show spielt und dann läufst du danach durch die Halle und dass die Leute dann nicht auf dich zukommen und sagen so und dich ansprechen. Also ich meine, er hat bei The Prodigy gespielt, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Liga, aber da geht es gar nicht drum, ums Schulterklopfen, so hey, geile Show oder so, also auch wenn es dir nicht gefallen hat, kann man ja trotzdem...
Ja, ja, also einfach Rückmeldung.
Ja, ich meine, der war auf dem Konzert, man kann auch sagen, fand ich nicht so gut oder so, ne? Einfach ins Gespräch kommen und das ist ja auch das, was, was Spaß macht, unterwegs zu sein, mit den Leuten zu sprechen. Also es muss nicht immer nur... Schmeichelei sein. Also das ist natürlich schön, wenn jemand sagt, mir hat es gefallen, aber wenn es jemandem nicht gefallen hat, dann möchtest du das ja auch wissen. Und warum? Ja. Nicht damit du das änderst, sondern damit du verstehst, was den Leuten an dir und deiner Musik gefällt und was nicht. Und das fand ich ganz interessant, dass er das so formuliert hat. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen zu sagen, mich sprechen zu wenig Leute an.
Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was du halt erwartest, denke ich mal. Also ich würde auch von mir ausgehend jetzt vielleicht nicht, wenn der Musiker da durch die Menge läuft, jetzt irgendwie sagen, hey, der hat gerade voll Bock angequatscht zu werden oder so.
Das nee, ist ich ja habe auch gesagt, also in Deutschland denken die Leute vielleicht, der will seine Ruhe haben.
Ja, keine Ahnung. Aber wir können ihn ja nachher nochmal anquatschen, das ist halt kein Problem.
Ach, da freut er sich. Ja, da freut er sich. Text ihn richtig zu, dass er morgen sagt, ey, mich haben die Leute so voll gequatscht. Dann sag ich, you told me yesterday. naja, aber ich weiß nicht, ob er damit wirklich meint, richtig anquatschen. Oder kann ja auch sein, dass man einfach jemandem einen Blick zuwirft und dann erkennt man ja schon, ob der jetzt in Laune ist oder nicht.
Ne? Ja.
Und wenn einer mit Blick auf den Boden durchs Foyer läuft, dann vielleicht nicht unbedingt, ein Stechschritt, ne?
Ja.
Aber wenn da einer ein Bierchen steht und rumguckt, vielleicht ja doch.
Ich kann mich noch dran erinnern, als Exodus in Rostock in der Zuckerfabrik gespielt haben. Und die waren halt, glaube ich, ganz schön genervt, weil die Zuckerfabrik ist so ein ganz kleiner Laden, so ähnlich wie hier halt, ohne irgendwie Sicherheitskanal vor der Bühne oder so. Dann haben sie da in der ersten Reihe haben sie dann irgendwie so Bierflaschen aufgemacht. Und das ging alles über Gitarre und Bass und sowas. Die waren ultra stinkig. Und dann kam der Sänger aber nachher trotzdem noch einmal durch die Menge und ich glaube, da hat den auch keiner mehr ansprechen wollen. Der wirkte ganz schön pissig.
Und der hat wahrscheinlich dann auch zu seinem Gitarrist gesagt, ich verstehe nicht, warum die Leute mich nicht ansprechen. Die müssen ja nicht Schulter klopfen, aber die können auch wenigstens mal sagen, sie waren da.
Also, ich hätte jetzt noch eine Frage, wo vielleicht auch so ein bisschen Kritik mit drin ist. Aber da kommt natürlich auch drauf an, was im Rahmen eurer Möglichkeiten ist. Es gab jetzt bei zwei Konzerten von euch, wo ich war, gab es keinen Song von Ignis Creatio. Und das ist so, auch wenn ich damals die etwas späteren Sachen zuerst gehört habe, ist das für mich keine Ahnung, ohne jetzt zu schleimerisch zu klingen, ist es für mich eine der krassesten Sachen, die je gemacht wurden. Und das ist auch der Grund, warum ich halt mit zum Konzert gegangen bin. Klar, jetzt ist halt Tim oder seine Stimme fehlt halt. Könnt ihr das irgendwie kompensieren? Und die Frage ist auch, wollt ihr das? Also wollt ihr sowas nochmal spielen?
Also wir haben es schon live gespielt, Still Burning Fire, den ersten Song. Aber ich kann ja gar nicht sagen, warum wir... Also ich meine, weißt du, wir haben so viele Alben gemacht und irgendwas, also kannst nicht alles spielen. Wir versuchen ja schon irgendwie so alle Facetten abzudecken, aber...
Es hat, mir geht es darum, gibt es jetzt irgendwie einen logistischen Grund, dass ihr es nicht mehr spielen könnt, weil jemand fehlt oder was nee. Weiß ich, oder lag es einfach bisher nicht,
was? Also ich meine, du hast das Steel Pegs It's Way gehört, ne? Also da wird ja auch gegrunzt, das ist jetzt keine technische Sache, die wir nicht leisten können. Ja,
ich wusste nur nicht, ob ihr irgendwie vielleicht zwei Stimmen parallel braucht oder sowas. Dass
ja, halt, aber wir sind
ihr seid vier drei Leute,
also ja, drei mit Mikrofon. Und Giz ist ja auch Sänger, ich meine, der hat... hat er auch eine Band, die hat einen Top-40-Hit gehabt in den USA, wo er gesungen hat. Also das ist jetzt nicht, also natürlich ist die Klangfarbe der Stimme eine andere, aber es ist jetzt nichts, was man nicht machen könnte.
Also wenn ich noch genug Konzerte mitkriege, habe ich auch eine realistische Chance, dass ich nochmal was von Ignis Grazo höre.
Theoretisch ja, also hängt davon ab, welche Konzerte du dir so raussuchst. Ne?
Okay, das wär's von meiner Seite aus, denke ich. Möchtest du noch was wissen? Möchtest du unbedingt noch was loswerden? Wo ist der Rest deiner Band?
Wir sitzen unten und machen Sachen, ich weiß es nicht.
Bereiten sich vor.
Ja. Na, ich war auf jeden Fall ganz froh, dass du schon mal Zeit hattest, weil ich dachte mir so ein paar Fragen, wenn ich da jetzt jemanden von 2015 neu frage, dann wird's irgendwie schwierig. Deswegen bin ich da schon sehr happy mit. Und ja, fällt dir noch was ein?
Nee, nur, dass wir uns bedanken können,
ja,
dass du die Zeit dir genommen hast vor Auftritt.
Für die Getränke.
Für die Getränke,